Wie du vielleicht gemerkt hast, befinden wir uns aktuell in einer ziemlich femininen Interviewreihe. Ist jetzt auch nicht verwunderlich. Du weißt ganz genau, wie sehr ich für feminine Energie einstehe, wie sehr ich sie suche, wie sehr ich sie versuche zu leben und wie sehr ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass wir die feminine Energie stärken, indem wir uns gegenseitig als Frauen stärken und uns gegenseitig eine Bühne bieten und in den Austausch gehen und im besten Fall co-kreieren. Und es war mir ganz, ganz lange schon ein Anliegen, mit einer Frau zu sprechen, die einen verdammt wichtigen Job macht, einen, den sich, glaube ich, viele nicht trauen zu machen, nämlich den der sexuellen Aufklärung und Bildung. Magdalena Zidi, inzwischen Zidi, sie ist verheiratet, ganz frisch. Zuvor kennt ihr sie als Magdalena Heinzel von Sexologisch bei Instagram, ist klinische Sexologin, Sexual-, Trauma- und Theaterpädagogin und Supervisorin und führt ein Zentrum für sexuelle Bildung in Puhenau. Und sie ist eben nicht nur all das, was schon krass ist, denn sie ist gerade mal 28 und macht diesen Job seit 8 Jahren, sondern sie ist damit auch publik gegangen zu Instagram und hat auch einen Podcast. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wie schwer es uns selbst manchmal fällt, über Sex und auch vielleicht Gedanken, die uns unangenehm sind, die damit verbunden sind, im privaten Umfeld zu teilen. Wie muss es dann sein, sich dahin zu stellen, die Kamera laufen zu lassen und genau dahin zu gehen, wo die meisten die Ohren und die Augen zumachen? Vor allem die, die eventuell eben diese Offenheit nicht vermittelt bekommen haben von ihren Eltern, aus welchen Gründen auch immer. Wie auch immer, ich will gar nicht so lange reden. Ich war super glücklich, dass Magdalena gesagt hat, ja, let's talk. Denn ich hatte vor allem zwei Interessen. Einmal das Thema Kinder. Also was können wir den Kindern jetzt mitgeben, um sie in diesem Bereich, in diesem so wichtigen, aber halt eben sehr intimen Bereich zu stärken, um ihnen ein gutes Gefühl für dieses Thema zu geben, damit es nicht zum Tabu wird, damit sie ja, gesund damit aufwachsen. Mit den ein oder anderen Fragen, die euch vielleicht auch selber oder persönlich sehr berühren oder betreffen. Aber auch sie zu fragen, Magdalena, wie vereinbarst du deinen Job und das Thema Sex mit deinem neuen, wenn auch nicht ganz so neuen Glauben, dem Islam? Sie ist Muslima seit einem Jahr, ist aber gerade erst bei Instagram damit in die Öffentlichkeit gegangen und hat es auch visuell deutlich gemacht, denn Magdalena trägt inzwischen ein Kopftuch. Das hat Reaktionen ausgelöst, die Magdalena auch vor Herausforderungen gestellt haben, vor persönliche, wo sie gesagt hat, finde ich einfach sehr traurig, denn mein Content hat sich nicht verändert, mein Content wird sich nicht ändern. Ich mache immer noch das, was ich mache und das werde ich auch machen. Und ich erlebe auch eben innerhalb meines Glaubens so viel mehr sexuelle Offenheit, als ich zuvor dachte und auch als die meisten denken. Und ich fand es so spannend, diesen, ich sag mal, diesen religiösen Kurswechsel zu besprechen mit ihr, ihre Sicht zu hören. Aber eben auch, was können wir denn lernen von einer Frau, die eben aus einer streng katholischen Erziehung jetzt in die muslimische geht. Und in beiden Fällen haben wir da ja auch vorgehaltene Hände, was das Thema Kommunikation im sexuellen Bereich angeht. Und doch steht sie da, vereint alle Welten und sagt, ich bin der festen Überzeugung, dass über Sex zu sprechen und das zu tun, was ich hier tue, einen Beitrag zum Weltfrieden ja, leistet. Und ich finde, das ist ein so bedeutender Satz. Und ich freue mich so sehr, dass ich nicht nur diesen, sondern auch ganz viele andere mit euch teilen darf, dass Magdalena hier gesprochen hat und uns den ein oder anderen Tipp mitgibt für unseren Umgang damit, vor allem wenn wir Kinder haben. Aber eben auch, wie blickt sie auf das Thema und unabhängig von ihrer religiösen Gesinnung, wie auf das Thema Sex in unserer Gesellschaft. Super geil, super spannend, sehr viel Mehrwert, ob du da schon gefühlt alles weißt oder noch nichts. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und wir freuen uns wahnsinnig auf euer Feedback. Ich verlinke dir in den Shownotes wie immer alles, was du über Magdalena wissen solltest, beziehungsweise alle Links, die dich weiterführen zu ihrer Website Sexologisch, zu ihrem Instagram-Profil, zu ihrem Buch. Was kribbelt da so schön für Kinder? Und aktuell läuft noch ihre Webinarreihe Sexuelle Bildung to go. Das verlinke ich dir auch. Und ja, jetzt legen wir los. Ganz viel Spaß. Werbung, aber nur ganz kurz für meinen Partner AG1, der inzwischen schon seit 6 Jahren an meiner Seite ist. Anfangs noch ganz lange nicht als Partner, sondern ich einfach als Konsumentin und AG1 als Hersteller. Inzwischen sind wir aber in dieser offiziellen Partnerschaft, sonst gäbe es auch diese Werbeunterbrechung nicht. Aber von ganzem Herzen und mir ist auch wichtig, von ganzem Herzen ein Thema anzusprechen, das ich bislang, glaube ich, noch so nicht angesprochen habe, nämlich die Meinung über AG1, beziehungsweise, und das hörst du in letzter Zeit relativ viel, Meinung, Perspektiven zu der Wirksamkeit von AG1, beziehungsweise auch zu Supplements generell. Und ich möchte dafür sensibilisieren, dass du für dich herausfindest, wie sehr lässt du dich von den Meinungen anderer verunsichern und von deiner eigenen Meinung beziehungsweise Intuition abbringen. Und ich habe das immer wieder bei mir beobachtet, dass wenn ich zu viel lese, sagen wir mal auch Rezensionen zu einem Produkt, für das ich mich interessiere und von dem ich eigentlich spüre, boah, das könnte es wirklich sein, dass ich dann merke, ah, okay, er hat das und das geschrieben, hat für ihn nicht funktioniert, dann lasse ich es lieber auch. Und inzwischen gehe ich so vor, dass ich sage, nee, probieren geht übers Studieren. Ich will für mich herausfinden, ob es für mich funktioniert. So habe ich es damals gemacht und ja, 6 Jahre später, da sind wir. Ich kann dir ja nur sagen, nach ja inzwischen 6 Jahren und jeden Morgen AG1 oder jeden Mittag oder jeden Nachmittag, wie auch immer, in allen Formen und Farben, ob als Smoothie oder pur, habe ich große gesundheitliche Unterschiede bei mir bemerkt und festgestellt. Und das wirst du inzwischen wissen, ob aus meinen Insta-Stories oder hier aus dem Podcast. Und stelle wirklich auch hier fest, am Ende liegt die Entscheidung immer bei jedem selbst. Und wie mit so vielen anderen Dingen ist es auch hier. Die Dinge wirken anders. Es hat viel damit zu tun, was du bereit bist aufzunehmen, wie du darüber denkst, wie offen du bist für die Wirksamkeit eines Produkts. Und letztlich sind wir alle so individuell, dass das, was für jemand anderen nicht funktioniert, für dich einfach the way to go sein kann. Und du hast überhaupt kein Risiko. Du kannst es einfach selbst ausprobieren und testen. Und zwar ohne Risiko, denn es gibt keine Vertragslaufzeit bei AG1. Du kannst jederzeit kündigen und eben herausfinden, könnte es mir wirklich helfen, stärker durch den Alltag zu gehen, mithilfe der 70 sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe, Vitaminen, Mineralstoffen mit Bakterienkulturen, Antioxidantien und weiteren natürlichen Zutaten. Und dass du dann auch wirklich beobachtest, was passiert mit meinem Immunsystem. Also fühle ich mich tatsächlich nicht nur gestärkter, sondern fitter? Bin ich, habe ich bessere Abwehrkräfte auch in der Erkältungszeit? Dass du dich auch in deinem Energieempfinden beobachtest und auf dein Körpergefühl achtest, ob du ein besseres Körpergefühl hast, ob du klarer und wacher bist, übrigens auch mental, ne, wo auch AG1 eine große Wirkung haben kann. Was mich zum Beispiel auch mega gefreut hat, dass ich es nicht nur innerlich gespürt habe, sondern auch äußerlich gesehen habe. Meine Haut, meine Haare, meine Nägel haben sich verbessert. Und ich spüre einfach, dass dann doch das, was wir aufnehmen, einen Einfluss auch darauf hat und eine Wirkung, was wir ausstrahlen und was dann auch wirklich von außen wahrzunehmen ist. So. Das waren jetzt auch viele Gesundheitsaussagen, die du sehr gerne in allen Details in den Shownotes im Link nachlesen kannst zu eben den einzelnen Nährstoffen. Um es einfach kurz zu machen, give it a try. Das Abo wird dir ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen kannst du jederzeit. Und Lucky You, es gibt aktuell noch das Angebot für dich als Hörer in meines Podcasts auf drinkag1.com/mamamoves. erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Packs, das ist das richtige Wort, für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Und du bekommst auch als Neukundin eine vollständige Willkommensbox mit noch zusätzlich Flasche und Keramikdose. Und ja, hüpf einfach zum Link drinkedg1.com/mamamoves und ich bin gespannt, was du erzählst. Ganz viel Freude dabei. Liebe Magdalena, ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast bist. Ich habe dich schon so lange auf dem Radar und verfolge dich. Ich weiß noch, ich bist mir irgendwann so reingespült worden in meine Vorschläge und dachte ich, oh spannend, eine Frau, die einfach so coolen Content für Eltern macht, aber die eben sagen, alles klar, wir wollen unseren Kindern ja auch mal ein bisschen Bildung, sexuelle Bildung bieten. Und für mich war das so, okay, spannend, weil meine Kinder kamen so langsam in das Alter, hier und da mal eine Frage und so. Und ich dachte so, alles klar, ich kann da jetzt nicht mehr die Augen zumachen. Die Sexualförderung, in Anführungsstrichen, kommt erst viel später in der Schule. Also die Aufklärung kann ja nicht sein, viel zu spät alles. Und da habe ich angefangen, dir zu folgen. Und seitdem bin ich dir treu geblieben und sagte ich, jetzt ist es soweit. Denn es ist einiges passiert in deinem Leben, darüber werden wir auch sprechen. Aber ich kenne dich, aber so viele vielleicht noch nicht. Vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen und erzählen, wer du so bist, was du so machst und warum du dieses Thema in die Welt bringst. Und hallo erstmal.
Hi und danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wer bist du? Was machst du? Ist so die Frage vielleicht. Ich bin Magdalena, ich sitze jetzt gerade in meinem Zentrum für sexuelle Bildung in Puchenau bei Linz und ich bin seit über 8 Jahren in der sexuellen Bildung tätig. Das heißt, ich bin Sexualpädagogin und klinische Sexologin, arbeite mit Kindern und Jugendlichen in Schulen, Workshops, Jugendzentren, alles Mögliche, aber bilde auch pädagogische Fachkräfte weiter, auch im medizinischen Bereich, bin aber auch immer wieder mal in Altenpflegeheimen, um das Fachpersonal zu schulen, weil auch da gibt es noch Sexualität, ist auch so ein Tabuthema, Sexualität und alte Menschen. Also Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung geht ja für alle Altersgruppen und Zielgruppen und ich mag das sehr, sehr gern und habe damals in der Pandemie eben begonnen, sexuelle Bildung auch online zu machen, sehr niederschwellig, auch im Podcast, Instagram und so weiter und das ist ziemlich gut und schön gewachsen und mittlerweile bilde ich auch angehende SexualpädagogInnen aus bei mir im Zentrum. Jetzt startet im Herbst dann der 7. Durchgang. Also es ist total cool und voll schön, dass dieses Thema so in die Welt getragen wird. Mhm. Und ich glaube, das ist so mein Herzensthema ist eigentlich, dass ich der Meinung bin oder der festen Überzeugung bin, dass sexuelle Bildung zum Weltfrieden beitragen kann und generell zum Wohlbefinden der Menschen.
Das darfst du mir jetzt mal näher erklären. Was meinst du damit, es kann zu Weltfrieden beitragen?
Naja, sexuelle Bildung umfasst ja auch Körperwahrnehmung, sich selber gut spüren können, die eigenen Grenzen wahrnehmen können, aber auch Empathie, Grenzen anderer zu respektieren, zu akzeptieren, zu kommunizieren, das gehört da alles mit dazu. Und natürlich auch wissen wir, dass Sexualität oder eine positiv wahrgenommene oder erlebte Sexualität einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und ich glaube einfach, dass all diese Dinge positiv wirken würden. Vor allem ist ja sexuelle Bildung immer Präventionsarbeit. Das heißt, wenn Menschen sich selber gut spüren und empathischer sind, dann sind sie auch nicht so schnell grenzverletzend oder üben Gewalt gegenüber anderen aus. Wir wissen auch aus Studien, dass die meisten SexualstraftäterInnen aus sehr sexualfeindlichen Familien kommen, wo über das Thema nicht gesprochen werden durfte. Und drum glaube ich tatsächlich, wenn wir das Thema öffnen, drüber reden, sich jeder spüren darf, da gut begleitet wird in seiner Entwicklung, dass das einfach wirklich zu einem friedvolleren Miteinander beitragen kann.
Wunderschöner Gedanke, kann ich komplett mit relaten. Und was mich aber sehr fasziniert ist, dass du das mit 28 sagst. Weil wenn ich an mein Approach zur Sexualität denke, dann habe ich gedacht, gut, das macht man halt. Und ist ja auch irgendwie cool, guten Sex zu haben. Aber rückblickend denke ich mir, also mit gutem Sex, dass du halt einfach irgendwie ein gesundes Verständnis von Sex hast, ob jetzt mit dir selbst oder mit anderen. Aber rückblickend, so ich bin 37, denke ich mir, ich hatte eigentlich mit 20 noch gar keine Ahnung, was das überhaupt ist und was habe ich da überhaupt gemacht. Also das war eher eine Inszenierung und es war nicht wirklich Wahrnehmung. Jetzt sagst du das mit 28 und sagst, du bist schon seit 8 Jahren drin. Du hast also mit 20 schon etwas gesehen und verstanden, wo andere vielleicht gerade erst mal ihre ersten Erfahrungen gemacht haben und wahrscheinlich auch noch nicht mal schöne. Und vielleicht auch, und ich will ja nicht nur auf dem Thema Sex an sich zwischen zwei Menschen herumreiten, sondern überhaupt, wie denkst du als Frau über Sexualthemen, wie sprichst du darüber? Es ist ja immer noch so oft und in so vielen, auf so vielen Ebenen ein Tabuthema und Gespräche mit 20 offen über vielleicht auch Probleme oder Blockaden oder auch Fantasien zu sprechen, war irgendwie noch nicht denkbar. Wie warst du denn mit 20, dass du gedacht hast, so, ich mach das jetzt und finde das einfach super wichtig? Hol uns doch mal da in diesen Moment rein.
Also ich war immer schon ein sehr wissbegieriges Kind. Das ist zumindest das, was meine ganze Familie mir immer wieder rückmeldet, dass es oft sehr anstrengend war mit mir, weil ich immer auf alles eine Antwort wissen wollte. Das ist mir ein bisschen geblieben, dieses Warum? Warum fragst du das? Warum willst du das wissen? Ich habe zum Glück sehr coole Eltern gehabt, die mir ganz viele Bücher, Körperbücher einfach immer zur Verfügung gestellt haben und mir viele Fragen beantwortet haben. Und dann war es irgendwann so, im Teenageralter kommst du dann in die Dr. Sommerzeit und ich war auch da schon so, ich war die, zu der man gegangen ist, wenn man Fragen hatte. Und habe dann quasi daraus einen Beruf gemacht. Na, ich habe dann soziale Arbeit studiert und dort bemerkt, boah, interessant, egal bei welcher Zielgruppe das Thema Sexualität auftaucht, irgendwie wird es dann so diffus und unprofessionell und irgendwie komisch und das sollten wir besser können. Und habe mich dann eben zur Sexualpädagogin ausbilden lassen und habe gemerkt, yes, das ist voll mein Ding und bin dann ursprünglich eben über die Gewaltprävention in die sexuelle Bildung gerutscht, weil einfach ganz viele Träger sexuelle Bildung finanzieren über Gewaltprävention, weil es für die Politik, und das ist jetzt einfach so, besser klingt, wir schützen Kinder und Jugendliche, anstatt wir fördern sie in ihrer sexuellen Gesundheit. Ist leider so. Inhaltlich ist es vermutlich bei den meisten KollegInnen dasselbe, weil es automatisch verknüpft ist, aber es ja, bringt halt mehr Fördersummen, ist leider so.
Okay, ich habe jetzt so ein bisschen damit gerechnet, du hattest eine unschöne Erfahrung und hast gedacht, ich heile mich selbst, wie so viele das ja dann machen oder erleben, was ja auch naheliegend ist, quasi aus einer unschönen Erfahrung etwas Gutes zu machen. Du hast aber einfach gespürt, es ist dein Thema. Hast du trotzdem als Frau Erfahrungen gemacht, die dich darin bestärkt haben, also persönliche Erfahrungen, die dich darin bestärkt haben? Wir brauchen hier eine andere Offenheit oder eine andere Aufklärung, eine andere vielleicht auch Kommunikation? Oder sagst du, nee, ich bin tatsächlich da immer auf Annahme und auf Respekt gestoßen? Oder hast du auch was anderes erlebt?
Ich finde, es ist immer wie bei allem, es ist gemischt. Du hast nicht durchgehend positive Erfahrungen. Aber ich muss schon sagen, ich hatte... Ich bin da sehr gesegnet. Ich habe da großes Glück im Sinne von, ich habe nicht so viele negative Erfahrungen gesammelt. Sehr wohl später dann, also tatsächlich in der Jugendzeit weniger, aber als Erwachsene dann gab es etwas, das mich ordentlich aus der Bahn geworfen hat, wo ich nochmal gemerkt habe, boah, jetzt kenne ich mich aus mit Sexualität, mit Trauma, habe ganz viele Betroffene begleitet und dann passiert dir selber sowas. Also das ist dann schon... Und dann eben auch selber noch Hilfe anzunehmen, ist ganz wichtig, auch wenn man es kognitiv verstanden hat, weil das Herz dann doch ein bisschen länger braucht oder die Seele, das zu verarbeiten. Und ich merke es einfach daran, das Feedback, was ich kriege. Also mir schreiben ganz viele Menschen, boah, seitdem ich dir folge, habe ich einfach keinen Stress mehr mit meinen Kindern drüber zu reden oder ich habe mit meinem Partner oder meiner Partnerin mich mal ehrlich ausgetauscht. Was wünsche ich mir? Was stelle ich mir vor, was finde ich toll an unserem Sexleben und was wünsche ich mir vielleicht anders. Und das ist sowas, was mich einfach sehr bestärkt. Oder auch wenn, es ist ja interessant, die Altersgruppen, auch wenn ältere, meistens sind es Frauen, auch auf mich zukommen und sagen, ich finde das so gut, weil bei uns damals ist da gar nicht drüber gesprochen worden und man durfte nicht drüber reden. Und natürlich reden, also ich komme aus einem kleinen Ort, muss man dazu sagen. Ich glaube so 4.500 Einwohner, das heißt, man kennt mich, die meisten. Und da wird natürlich auch viel erzählt und viel geredet, dass wir hier quasi im Kreis sitzen und gegenseitig unsere, ich zitiere Wortlaut, Muschis anschauen. Oder dass ich einen Tannenbaum mit Dildos drin stehen habe und dass, wenn ich Paare berate oder therapeutisch begleite, dass die vor mir Sex haben müssen und ich dann da sitze mit einer Checkliste, so, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. Also die Ideen sind ja schon sehr interessant. Mittlerweile kann ich drüber lachen, aber es ist schon immer noch so ein, oh Gott, das ist die Komische, die über Sex redet.
Das ist eigentlich unglaublich, ne? Weil wir leben in einer Welt, in der du überall Zugang hast zu diesem Thema, zu diesen Bildern, zu Sex an sich. Und doch, bitte, es läuft es immer so oft unter dem Radar und es ist so, ne, da kann man doch eigentlich nicht drüber reden. Und ich habe diese, ich bin damit bei meinen Kindern sehr intensiv konfrontiert worden, vor ungefähr einem halben Jahr, als wir im Urlaub waren, zu viert mit meinem Freund. Und mein Kleinster, der ist gerade 6 geworden, mich einfach gefragt hat, fickst du eigentlich deinen Freund, Mama? Und ich war, okay, das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit meinem Kind über das Thema Sex sprechen muss. Und ich war ein bisschen erschrocken, woher hat er überhaupt dieses Wort? Was, weiß er überhaupt, was ich dir rede? Und wir saßen beim Abendessen und ich wusste, das ist jetzt hier die Zeit der Aufklärung. Und ich war halt gar nicht vorbereitet. Und da habe ich aber gewusst, so, was ich jetzt sage und was, wie ich mit ihm darüber rede, wird ihn in gewisser Weise prägen. Und ich habe mal durchgeatmet und habe ihm halt erstmal gesagt, pass auf, das Wichtigste ist, hier niemand fickt jemand anderen, weil es ist ein Akt des Einverständnisses, Einvernehmlichen. Also beide dürfen entscheiden, dass sie gerne miteinander Liebe teilen wollen und es sich gut lassen wollen. Und da gibt es nicht, einer macht das eine und der andere lässt es zu, sondern wir, wenn wir wollen, wenn wir miteinander sein wollen, dann entscheiden wir das gemeinsam. Und es ist ganz wichtig, dass du niemals etwas machst, was das Mädchen nicht möchte. Und das ist das, was ich halt intuitiv als erstes gespürt habe. Jetzt sag du mir bitte als Sexualpädagogin, habe ich mein Kind versaut in dem Moment oder habe ich zumindest im Rahmen dessen, in diesem Schockmoment, den ich hatte, einigermaßen richtig gehandelt? Was hättest du gesagt?
Also ich glaube, es ist ein Riesen, du hast dein Kind nicht versaut. Das ist mal das Erste. Mhm. Aber was interessant ist, ist, Sexualität ist ja extrem wertebehaftet. Und ich finde, als Elternteil oder Bezugsperson darf man sehr wohl seine Werte auch den Kindern mitgeben. Ich als Fachperson hätte darauf geantwortet, aber mich fragen Kinder sowas selten, ob ich, na doch, es kommt schon vor in den Klassen, wenn ich mit einem Kollegen drin stehe, ob wir miteinander Sex haben. Das fragen sie schon manchmal. Mhm. Wo ich dann sage, ich erzähle euch jetzt nicht, was ich privat mache, aber ich verstehe, dass ihr das spannend und interessant findet. Klären wir doch einfach mal, was ist Sex eigentlich? Ja, also man hört das ganz oft, da gibt es ganz viele verschiedene Worte. Ich habe vorhin schon ficken gehört. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, miteinander schlafen, Liebe machen. Und viele Kinder glauben ja, miteinander schlafen, da liegt man dann nebeneinander im Bett, da muss man aufpassen, weil dann könnte man schwanger werden, weil sie es sehr wörtlich nehmen. Und ich erkläre das gern mit der Sexampelmethode, die ich in Wien gelernt habe, bei meiner Ausbildung. Für Sex braucht es 3 grüne Ampeln pro Person, nämlich den Kopf, das Herz oder das Gefühl und das Genital. Wie können die auf grün sein? Dann besprechen wir das durch. Und wenn bei allen 2 Personen in dem Fall dann, also wenn eine Person mit Sex mit sich allein haben will, dann hat man 3 grüne Ampeln. Und wenn 2 miteinander Sex haben wollen, wie viele grüne Ampeln braucht es dann? Genau, Sex. Und dann lachen sie immer, kommt daher das Wort Sex? Ich, nein, das kommt aus dem Lateinischen, aber egal, man kann sich's gut merken. Und es wird so schön, weil ich dadurch nicht ins Detail gehe, welche Praktik damit gemeint ist. Weil für mich persönlich eben als Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin Sexualität alles ist, wo ich ein genitales Erregungsgefühl spüre und eben diese 3 Ampeln auf grün sind. Das kann ich mit mir selbst haben, aber auch mit jemand anderem. Das kann ich haben, wenn ich Händchen halte oder schmuse und das total kribbelig ist, auch im Genital, dann würde ich das auch schon zu Sexualität zählen. Das ist meine Definition. Ich gebe aber den Kindern ganz oft noch mit und sage dann, die meisten Erwachsenen verstehen unter Sex aber Geschlechtsverkehr und da meinen sie meistens, dass eine Vagina einen Penis aufnimmt und das sich für beide ganz toll anfühlt. Einfach dieser Referenzrahmen, weil ansonsten gehen sie nach Hause, gerade in der Schule, wenn ich einen Workshop mache und sagen, Mama, ich glaube, ich habe schon mal Sex gehabt und alles, oh Gott, was meinst du? Weil dieses Kribbelgefühl, das kennen sie ja, also das können sie ja von Geburt an auch wahrnehmen, aber für sie ist das halt nicht verknüpft mit Sexualität, sondern einfach fühlt sich schön an oder gut an. Mhm. Ja.
Gibt es für dich eine Klarheit darüber oder kannst du eine klare Aussage darüber treffen, was für dich das perfekte Aufklärungsalter ist? Gibt es das überhaupt oder ist es wirklich eine individuelle Entwicklungsstufe des Kindes, die vorgibt, wann ein Gespräch darüber stattfinden sollte?
Also das Wichtigste ist, man kann nicht nicht aufklären. Das heißt, alles, was ich sage oder nicht sage, wie ich mit dem Körper umgehe, bereits in Wickelsituationen, wenn das Baby noch sehr klein ist, benenne ich alle Körperteile, auch Genitalien oder nicht. Das ist für mich alles Aufklärung. Das heißt, das ist kein einmalig stattfindendes Gespräch, sondern das ist einfach Begleiten von Geburt weg. Immer dann, wenn das Kind auch Fragen stellt, zum Beispiel auch Klohygiene ist für mich sexuelle Bildung. Ja, wie wische ich mich richtig ab? Wie ist das mit der Vorhaut? Soll ich die zurückziehen oder nicht? Wie wasche ich mich da richtig? Also auch all diese Dinge, man begleitet Kinder ja ständig. Wenn Fragen auftauchen, wo kommt das Baby her aus dem Bauch? Okay, dann genügt es vielleicht mit 3, 4 Jahren vollkommen und dann kommen sie später nochmal und fragen weiter. Also schön wäre eigentlich immer dann die Themen aufzugreifen, wenn sie von den Kindern kommen und dann ist es auch nicht dieses einmalige, super peinliche Gespräch für alle Beteiligten.
Mhm. Und doch ist es ja so, dass du auch gesagt hast, auch schon im Vorgespräch, die sexuelle Bildung ist so elementar für auch unser gesellschaftliches Zusammensein, sogar für den Weltfrieden. Und da wissen wir natürlich, je früher wir in den Köpfen unserer Kinder ansetzen mit gewissen Werten, Perspektiven, desto mehr Einfluss haben wir auf ihre Weltanschauung. Und da empfinde ich halt schon, dass ein Gespräch über Sex bei uns ja in der 4. Klasse super spät ist. Also da haben meine Kinder schon drei Jahre lang alles Mögliche mitbekommen, an Videos teilweise, an Wörtern, an wie sie Sex, das kennen die ja alles, aber bilden sich dann ein eigenes Bild davon, das wir in keinster Weise bewusst positiv beeinflussen können. Also irgendwo sollte es doch vielleicht schon früher stattfinden, oder? Vielleicht sogar in den ersten Jahren im Kindergarten, wo es zumindest schon mal einen ersten spielerischen Zugang über Bücher und so weiter gibt. Es gibt ja tolle Bücher, ne? Also ich wüsste da vielleicht sogar eins, kannst ja gleich mal selber was zu sagen. Aber weißt du, sollten wir früher darüber reden, auch aktiv, selbst wenn das Kind es nicht anspricht?
Ich glaube ganz grundsätzlich, eben dieses kognitive Wissen vermitteln, das ist was uns Erwachsenen sehr liegt, weil wir quasi alles, wir denken darüber nach, dann verstehen wir, dann handeln wir danach. Je jünger die Kinder sind, umso eher ist die kognitive Ebene noch nicht, finde ich, so relevant. Das kommt eben dann in diesen Portionen so häppchenweise, wenn sie Fragen stellen. Aber was ich total spannend fände oder wichtig fände in Bezug auf sexuelle Bildung, wäre die Förderung der sexuellen Basiskompetenzen von Geburt an. Das heißt, jedes Bewegungsangebot, das du setzt, jedes Wahrnehmungsangebot, wo dein Kind sich mit all seinen Sinnen spüren und wahrnehmen kann, ist positiv, weil wenn ich mich selber gut spüren kann, gutes Körpergefühl habe, mich gut wahrnehmen kann, dann kommt dieses kognitive Wissen auch an. Dann natürlich auch Emotionen, dass mir eben nicht nur gut oder schlecht gehen kann, sondern wie fühlt sich das an in meinem Körper und wie tue ich, wenn ich Gefühle habe, nämlich eben nicht dieses Runterschlucken und auch nicht so ausagieren, dass ich mich selber oder andere Personen oder Gegenstände damit gefährde, sondern wie tue ich da? Und meine Erfahrung ist, dass ganz, ganz viel einfach nachgemacht und beobachtet wird. Das heißt, wenn du selber dir sehr schwer tust mit dem Thema, wirst du das auch zu einem gewissen Teil an dein Kind so ein bisschen mitgeben. Und da finde ich es oft sogar schöner, wenn man sagt, du weißt eh auf eine Frage, die man vielleicht jetzt auf die Schnelle nicht beantworten kann oder die ein bisschen Unbehagen auslöst. Mit mir ist nie über das Thema gesprochen worden als Kind, aber ich verstehe total, dass dich das interessiert. Ich werde mich schlau machen, du hast dir eine richtig gute Antwort verdient und ich komme nochmal drauf zurück. Also auch sich selber so ein bisschen den Stress rausnehmen. Man muss nicht immer alles sofort rausballern, sondern eben man kann sich dann Bücher holen oder sich überlegen, was möchte ich mitgeben, wie formuliere ich das. Oder man kann auch sagen, komm, lass uns das Buch anschauen und man schaut sich mal nur die Bilder an und erklärt so ein bisschen dazu. Also man kann das sehr unterschiedlich handhaben und ich glaube schon, dass eben ganz viel von diesem Konsensmodell, das jetzt gerade so im Trend ist, mich stört an dem, dass es meistens nur so kognitiv gemacht wird. So, wir reden drüber. Wir denken, wir reden, wir verstehen, aber wir spüren es oft nicht. Und da würde ich gern ansetzen und das könnte man eben von Geburt an so großartig fördern, dieses sich selber spüren und wahrnehmen, dass wir uns dann im Erwachsenwerden oft abtrainieren, damit wir in dieser Gesellschaft funktionieren können. Genau.
Also ich kriege es immer wieder mit in meinen Coachings, wo ja auch natürlich die Kindheit, die Vergangenheit immer eine Rolle spielt. Ganz oft mit, dass das eben, was meine Coaches erlebt haben, auch an sexueller Erziehung oder nee, anders, eigentlich das, was die Eltern vorgelebt haben, so einen Einfluss darauf hat, wie sie sich als Frauen erleben, ob sie offen mit sich und ihren Wünschen und auch ihren Grenzen übrigens umgehen können oder nicht. Und oft ist die Mutter doch das Vorbild. Also oft habe ich erlebt und verstehen müssen, dass wie die Frau, also die Mutter des meiner Coaches, mit ihrem Körper, mit ihrer Sexualität umgeht, hat eben den entsprechenden Einfluss, wo ich dann manchmal schon denke, was strahlst du aus? Dennoch hast du natürlich völlig recht, wir sollten uns da nicht den Druck machen, sondern letztlich einfach die eigenen Werte auch leben. Vielleicht aber auch das eine oder andere Mal hinterfragen. Und vielleicht eine Sache noch, die mir gerade so kam, was glaube ich die meisten von uns, also wenn ich mich so umhöre in meinem Freundeskreis, so die Horrorvorstellung, mein Kind erwischt mich beim Sex. Dann sieht es, dann steht es nachts plötzlich in der Tür. Eventuell ist mir das auch schon mal passiert, wo ich dann einfach 2 Wochen lang danach dachte, jetzt ist, also, was, wie soll das Leben jetzt weitergehen, wenn, wo natürlich diese Frage gar nicht mehr kam. Das Kind war völlig verschlafen, hat sich an nichts mehr erinnert, hat keine Fragen mehr gestellt. Und doch würde ich gerne von dir wissen, wie gehen wir im besten Fall damit um, wenn das kleine Kind, ach, sagen wir überhaupt ein Kind, die Erwachsenen doch dabei sieht, wie sie miteinander schlafen? Sprechen wir darüber? Warten wir, bis Fragen kommen? Und was bedeutet das jetzt für die Entwicklung des Kindes, wenn es doch die Eltern dabei gesehen oder gehört hat, was sie da treiben?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich kommt es aufs Alter des Kindes an. Eben wie du sagst, ist es noch verschlafen oder nicht. Kinder kriegen ja trotzdem auch viel mit so von der Stimmung. Also ich finde es zum Beispiel auch nicht in Ordnung im selben Raum, quasi wenn es anders möglich ist, Sex zu haben, wenn da ein Baby schläft, weil man ja oft sagt, die kriegen noch nichts mit, aber die spüren die Stimmung ja trotzdem. Und ich persönlich könnte es mir nicht vorstellen, da gehe ich auch lieber nicht in ein anderes Zimmer rüber oder so. Aber das wird oft diskutiert und ich finde es wichtig, da auch niemanden zu verurteilen, weil man muss was finden, was für einen selber passt. Aber es macht schon Sinn, da auch Grenzen zu setzen. Und dann kann man halt auch drüber sprechen, so wenn das dann zum Thema wird, weil viele Kinder kommen ja dann, wenn man Geräusche macht oder so, weil sie sich Sorgen machen. So, Mama hat geschrien oder gestöhnt und die assoziieren das mit Schmerzen oder so, erstmal zu sagen, alles ist gut, uns geht's allen gut. Zum Beispiel Mama und Papa wollten gerade Zeit für sich haben und da kommen wir uns körperlich oft nah und das fühlt sich dann ganz schön an für uns, das machen Erwachsene miteinander und es wäre super, wenn du das nächste Mal anklopfen kannst. Also man kann auch so Themen wie Privatsphäre, auch für die Kinder ist ja auch so, wenn man dann selber anklopft, man kann sehr viele Dinge da mit reinpacken, aber in der Regel ist das Schwierigste, sich selbst zu regulieren und nicht vor Schamesröte umzukippen. Das heißt, alles, was man sich jetzt im Vorfeld gut überlegt, ist in dem Moment wahrscheinlich eh nicht greifbar und man ist dann so im Schockmodus. Aber das Kind ist nicht komplett verstört, wenn es die Eltern einmal dabei erwischt hat. Ich glaube, was nicht gut wäre, ist, wenn die Kinder regelmäßig ihre Eltern beim Sex hören oder auch sehen. Das fände ich ein bisschen fahrlässig, ehrlicherweise, so rein fachlich gesehen auch. Aber wenn das einmal passiert, meine Güte, also das kann passieren. Das ist bestimmt auch schon ganz vielen passiert. Und bestimmt denken manche als Erwachsene, ich habe meine Eltern vielleicht auch mal gehört oder gesehen. Ne? Also man überlegt mal. Und was hat das mit mir gemacht? Habe ich daraus wirklich, hat mich das wirklich so beschäftigt oder nicht? Und man merkt normalerweise eh, wenn Kinder was noch sehr beschäftigt, dann fände ich es wichtig, das einfach aufzugreifen, dem Raum zu geben, das einzuordnen. Genau.
Und die Frage ist ja auch, ist es nicht besser, wenn die Kinder zumindest einmal mal sehen, dass die Eltern noch Berührungen haben, als Eltern, die sich gar nicht mehr berühren? Das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo man vielleicht mal darüber reden sollte, welches grundlegende Verständnis von Liebe und Partnerschaft man den Kindern vermittelt, indem man eben seine Partnerschaft so lebt, wie man sie lebt. Aber es ist ja nochmal ein anderes Thema. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Alter. Glaubst du, dass die Sexualbildung, also wie sehr wir uns selber damit auseinandersetzen, was da in uns vorgeht, was mit dem Thema Aufsicht hat, was, wenn wir uns reflektieren, dass das einen Einfluss darauf hat, wie gut unser Sex ist? Also hat die Sexualbildung Einfluss auf die Qualität meines Sexlebens?
Würde ich schon behaupten, ganz grundsätzlich. Ich glaube, es ist wichtig, dann eben nicht nur beim Denken zu bleiben. Weil kognitiv kann ich mir viele Sachen anlesen, verstehen, aber ich muss sie dann halt auch machen. Also ich muss sie dann auch umsetzen. Das ist ja immer, ich kann super, das ist ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, der sagt immer, schau mal, ein Mensch liest ein dickes Buch darüber, wie gesund es ist, täglich einen Apfel zu essen. Und die andere Person isst einfach jeden Tag einen Apfel und versteht es vielleicht nicht, warum, aber sie isst jeden Tag einen Apfel. Welche davon lebt gesünder? Die Person, die verstanden hat, warum es wichtig wäre, einen Apfel zu essen, den aber nicht isst, oder die Person, die ihn einfach isst? Also es geht dann einfach um dieses Ins-Tun-Kommen, und so ist es in der sexuellen Bildung auch. Wenn ich Dinge verstanden habe, kognitiv, kann mir das Erleichterung schaffen, und dann geht es aber darum, das auch auszuleben oder eben neue Dinge auszuprobieren, mich weiterzuentwickeln in meiner eigenen Sexualität, eben zu schauen, passen diese Stereotype, nach denen ich bisher vielleicht gelebt habe, noch zu mir, oder ist es jetzt anders? Und was davon möchte ich für mich behalten? Was fühlt sich für mich stimmig an oder für uns dann als Paar? Weil genau darum geht's, und es gibt nicht die eine richtige Sexualität, und man muss dreimal die Woche Sex haben, sonst ist die Beziehung schlecht und so. Das ist ganz, ganz furchtbar, aber wir glauben das alle. Also ich werde das so oft gefragt, was ist denn normal? Wir wollen in Wahrheit alle nur normal sein, und die Normalität ist, dass wir wandelbar sind und dass das immer was Individuelles ist, was man dann miteinander aushandelt und auch im Laufe einer Beziehung das Höhen und Tiefen hat, sich verändert, mal mehr Priorität hat, mal weniger. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinschauen, dass guter Sex eben nicht vom Himmel fällt, sondern etwas ist, wofür wir uns entscheiden oder woran wir arbeiten können.
So, meine Vorstellung ist ja, okay, Magdalena ist also Sexualpädagogin, sie coacht, ist aber auch, hat auch therapeutischen Hintergrund. So, die meisten, die zu ihr kommen, sind wahrscheinlich Frauen, die sagen, ich brauche mehr. Also wie komme ich jetzt in meine Lust? Ich habe keine Lust, ich möchte mit meinem Mann nicht schlafen. Habe ich recht? Ist das so der häufigste Approach und Wunsch deiner Kunden? Oder wie muss ich mir die Menschen vorstellen, die zu dir kommen?
Unterschiedliches Lustempfinden ist tatsächlich ein sehr häufiger Punkt, ganz generell. Aber ich habe auch viele Menschen, die zum Beispiel Schmerzen beim Sex haben. Die schon zum Beispiel ganz lange in Beziehungen sind, und also tatsächlich viele Schmerzpatientinnen auch. Ich habe aber auch immer wieder Paare da oder auch Männer, die lustlos sind. Das ist auch so ein Tabu, aber ja, das kommt gar nicht so selten vor, wie man meinen würde. Dann natürlich auch so Erektionsprobleme. Ich kriege entweder keinen hoch, oder wenn ich einen hochkriege, dann komme ich sofort und kann quasi das gar nicht so richtig genießen und möchte einfach mehr Spielraum haben. Oder auch Anorgasmie, so ich komme nicht zum Höhepunkt, oder ich komme beim Selbstbefriedigen zum Höhepunkt, aber nicht beim Sex mit Partner oder Partnerin. Ne? Das kommt auch ganz oft.
Was rätst du Frauen, weil das ist das, was ich, deswegen auch meine Klischee-Frage, das ist das, was eben, glaube ich, die meisten so im Sinne haben, lustlose Frauen, lange Beziehungen, wir haben keinen Sex mehr und so weiter. Deswegen gehe ich jetzt mal von aus, dass sich hier viele gerade damit identifizieren können. Was würdest du einer Frau raten, die sagt, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr. Keine Ahnung, Kinder, so viel Stress, wir haben so viel zu tun, mein Mann macht mich einfach nicht mehr an. Wie komme ich raus aus diesem, es ist ja fast schon Teufelskreis. Also es ist ja manchmal einfach eine Dauerbelastung, kognitiv auch und emotional. Wie fange ich an? Welchen kleinen Schritt darf ich gehen? Und wie könnten die nächsten Schritte aussehen, dass ich vielleicht wirklich wieder in meine ursprüngliche Lust, die ich vielleicht mal hatte, komme?
Ich finde, die erste Erkenntnis ist, Lust braucht Raum und Zeit, um sich entfalten zu dürfen. Habe ich Zeit und Raum? Und bin ich gewillt, in meinem Leben Dinge vielleicht hinten anzustellen, um dem ganz bewusst wieder Zeit und Raum zu geben? Und da ist die Antwort oft nein, wenn ich ehrlich bin. Weil es muss schnell gehen. Die Leute wollen dann auch 5-mal maximal da sein und dann soll das alles wieder funktionieren. Und das Problem ist, die Sachen sind ja nicht von heute auf morgen quasi problematisch geworden, sondern das ist ja was sich lange zieht, was sich entwickelt. Und da wieder rauszukommen, braucht einfach auch ein bisschen Zeit, weil unser Alltag uns darin bestärken kann oder auch einschränkt. Und gerade wenn sich das so einschleicht und man das nicht mehr praktiziert, man eigentlich überhaupt, so wie du sagst, Stress, Kinder, keine Zeit, man muss irgendwie funktionieren. Wenn ich funktioniere, habe ich doch überhaupt keine Möglichkeit, mich lustvoll zu spüren oder wahrzunehmen. Da bin ich froh, wenn meine Wahrnehmung so weit runtergeschraubt ist wie nur möglich, damit ich eben funktionieren kann, weil sonst würde ich unter der Belastung zusammenbrechen. Das heißt, auch nicht böse auf sich selber sein, dass der Körper das so runterfährt, aber unsere Umstände haben uns quasi in unserer Wahrnehmung so ein bisschen gedämpft, also wie so ein Wattebausch, so puff. Und klar, dann taucht die Lust nicht einfach so auf. Das heißt, ich muss zuerst mal schauen, wo kann ich mir Raum dafür schaffen, mich ganz bewusst zu spüren und wahrzunehmen. Und das kann sein, ich nehme mir am Abend eine Stunde, wo ich weiß, da habe ich Ruhe für mich und da kommt mir sonst nichts anders rein. Oder auch als Paar, darum ist es für manche auch so wichtig, diese Dates, diese ganz bewussten Dates, nicht verschoben werden, sich auszumachen, weil das wieder mehr Priorität kriegt. Und was wir dann dort machen, ob wir dann jedes Mal Sex haben oder nicht, oder wie das aussieht, wie wir uns begegnen, dass da, aber es, also auch wieder ein Zitat von meinem ganz lieben Kollegen, der sagt immer, Spontanität ist eine Lüge. Und das würde ich unterstreichen, denn ich kann nur dann spontan sein, wenn ich Freiraum habe, spontan zu sein. Drum sind wir im Urlaub oft spontan, weil ich da sowieso schon die Zeit eingeplant habe, wo Urlaub ist, wo ich spontan sein kann. Und deswegen, vielleicht plant man sich auch so Spontanitätszeitfenster. Und eine ganz wesentliche Frage finde ich auch immer, wir haben Lust auf Dinge, die uns gut tun, die uns Spaß machen, die uns irgendwas bringen. Ja, wir sind grundsätzlich sehr faul. Wenn wir den Output nicht sehen und der sich nicht auszahlt, dann gehen wir die Sache nicht an. Das heißt, lohnt es sich? Und wie müsste Sexualität aussehen, die sich für dich lohnt? Wo du sagst, ja, dafür lohnt es sich, nicht noch 2 Folgen meiner Lieblingsserie zu schauen, sondern die zu skippen, denn das lohnt sich definitiv mehr. Wie müsste dein Sexleben aussehen, dass du sagst, yes? Oder das lohnt sich, dafür nehme ich eine halbe Stunde oder eine Stunde weniger Schlaf in Kauf. Weißt du? Und das ist eine Frage, die man sich viel zu selten stellt.
Mega spannend. Da geht bei mir gerade so ein Licht auf, weil ich immer gesagt habe, ohne zu wissen, wieso, ich liebe einfach dieses Gefühl danach. Ich bin süchtig danach, wie es mir danach geht. Also nach Sex, was ich die Stunden danach, aber teilweise auch noch 1-2 Tage danach in mir trage, ist die Energie, die mir so einen krassen Drive gibt und mich sehr, sehr intensiv spüren lässt. Und das ist, ergibt so Sinn, was du sagst. Das ist für mich so, allein wegen des Gefühls danach, das schiebe ich alles andere beiseite, let's go, weil das ist wie so ein Tool, das ich einsetzen kann, wie Kaffee oder Schokolade oder, weiß nicht, irgendein tolles Geschenk, das ich mir mache. Es fühlt sich einfach geil an hinterher, ne? Oder nach dem Sport, wenn du eine geile Sporteinheit hattest. Wie so viele sagen, ich mache Sport, weil danach fühle ich mich so gut. Ja, also, ja, ich meine, währenddessen auch. Also ich habe jetzt kein Lustthema, aber ich kannte das auch noch von von früheren Beziehungen. Vielleicht nochmal, um das nochmal für dich oder für uns jetzt abzuschließen, glaubst du, dass eine Beziehung nur so gut ist, wie es der Sex auch ist? Also glaubst du, der Sex ist wichtig für die Beziehung selbst? Oder glaubst du, dass es auch eine Beziehung geben kann, die nachhaltig, wunderschön, erfüllend ist, auch wenn das Sexleben, ich sag's jetzt mal so, nicht intakt ist?
Nicht intakt heißt, dass es für einen oder für beide nicht passt, wie es ist. Ich glaube aber sehr wohl, dass es Beziehungen gibt, die keine Sexualität praktizieren, wie wir sie jetzt verstehen würden, die damit aber total zufrieden sind und eine super feine, schöne Beziehung haben. Und das ist oft das Thema. Viele vergleichen ihr Sexleben immer mit der Anfangsphase, wo unsere Hormone verrückt spielen. Und es ist eigentlich nur logisch, dass das nicht der Dauerzustand ist. Und viele sind dann verunsichert, wenn es dann weniger wird, weil man hört dann ja und dann das Sexleben und dann haben wir uns auseinandergelebt. Ich glaube, das größte Thema ist dann oft gar nicht der Sex, sondern dieses, haben wir noch Intimität miteinander? Begegnen wir uns noch körperlich? Können wir noch neue Dinge am anderen entdecken? Können wir uns noch füreinander begeistern, auch wenn wir uns schon sehr, sehr lange kennen? Und ich glaube, dass guter Sex für viele dazugehört. Aber ich glaube auch, dass es sehr wohl Beziehungen gibt, wo das nicht so wichtig ist. Und ich glaube, es ist wichtig, auch da flexibel zu bleiben. Es kann sein, dass man vielleicht 4 Jahre keinen Sex hatte, weil einfach andere Sachen so wichtig waren und sich dann aber merkt, okay, ich hätte das gern wieder oder wir hätten das gern wieder. Wie tun wir da? Weil viele sagen dann, ich habe es total verlernt, ich habe ja keine Ahnung, was mache ich? Wo es dann interessant ist zu schauen, was sind denn so deine Verführungskompetenzen? Wie initiierst du eine sexuelle Begegnung oder ein gemeinsames sexuelles Projekt? So ein bisschen, wie verkaufst du das? Und leider ist es so, dass wir dazu tendieren, ganz viele Anti-Verführungskompetenzen zu etablieren und an den Tag zu legen. Das sind so Sätze wie, ah, du liebst mich doch gar nicht mehr. Oder jetzt willst du schon wieder nicht. Also auch diese Ablehnung, wenn jemand dann Nein sagt. Und ich finde, man kann Sexualität nur dann leben, wenn ich bewusst Ja sagen darf. Und wenn ein Nein immer mit einer Ablehnung einhergeht, was ich leider oft höre, dann ist klar, dass ich vielleicht, also man soll sich dann überlegen, will ich dann, dass die Person trotzdem mit mir Sex hat, einfach damit ich nicht maule. Also für mich persönlich wäre das nichts. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch die Arbeit mit dem Wheel of Consent total schön. Vielleicht sagt dir das was oder euch was. Da geht es ganz viel um bei sich mal sein und spüren, was will ich, was nicht, das dann zu kommunizieren. Und dann auch immer zu schauen, geben und nehmen. Weil das Problem bei vielen Paaren in Langzeitbeziehungen ist so, Person A mag das, Person B mag das und dann gibt es eine Schnittmenge. Und am Anfang, wenn man sich kennenlernt, dann streckt man sich immer noch so ein bisschen über die Schnittmenge drüber. Also man macht dann auch mal was für Person A oder Person B, was jetzt vielleicht nicht seine Lieblingspraktik oder so ist, aber es ist auch okay und man freut sich, dass die andere Person eine Freude hat. Und da geht es nicht darum, dass ich über meine Grenze drüber gehe, weil ich mir denke, boah, ich will das überhaupt nicht machen, aber ich weiß, mein Partner oder meine Partnerin liebt es, sondern das ist wie wenn du jeden Tag Margarita-Pizza isst und heute hast du Bock auf Spaghetti. Und ihr teilt euch das und du sagst, okay, Spaghetti ist jetzt nicht meine erste Wahl, ich würde lieber wieder meine Pizza Margherita essen, aber Spaghetti ist auch okay, ist auch fein. Also, dass man auch in der Sexualität Geschenke geben darf. Ich nenne das dann gern Beziehungsgeschenk. Sich auch die Frage zu stellen, für wen ist das? Natürlich ist es wunderschön, wenn es für beide gleichzeitig ist, aber man darf auch mal Dinge tun als Geschenk. So, ich freue mich, wenn ich dir eine Freude mache. Und dann ist es aber wichtig, vorher zu fragen, was die Person will. Weil das, was dann passiert ist, wir machen und geben und liefern und dann kommt nie ein Danke. Das höre ich ja auch ganz oft. Und ich racker mich da ab und ich tue, aber es kommt nichts. Und dann so die Frage, hast du überhaupt gefragt, ob das ist, was die Person gerade möchte? Also, nee, wieso? Das mag sie doch immer. Sie isst immer Pizza Margherita. Jetzt habe ich heute auch wieder Pizza Margherita bestellt. Please ask. Auch wenn du jemanden schon ganz lange kennst, frag nach, was brauchst du jetzt gerade?
Ja.
Oder was möchtest du gerade? Und allein, dass mir die Frage gestellt wird, bringt mich schon wieder in einen mega heftigen Reflexionsprozess, weil weiß ich überhaupt, was ich will? Punkt 1. Und kann ich es dann kommunizieren? oder schäme ich mich? Was kommen da für Emotionen hoch? Und damit zu arbeiten und sich in dieser Verletzlichkeit zu zeigen, schafft so viel neue Intimität und aus dem heraus können oft wieder ganz wundervolle Begegnungen entstehen. Und eben genau das, Sexualität nicht als das zu leben, was wir immer geglaubt haben, dass es ist. Es kann auch sein, dass es ja voll passt und es kann sein, dass wir noch andere Möglichkeiten haben, das für uns lustvoller zu gestalten. Jetzt in dem Moment, und das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern was kontinuierlich veränderbar ist.
Super geile Tipps. Ich finde, das ist so, es ist so einleuchtend und trotzdem genau so weit weg offenbar von uns, dass wir noch nicht mal auf die Idee kommen, einfach mal zu fragen, was willst du? Mega gut. Also ich glaube, das sollten sich hier ganz viele mitnehmen, um auch einfach dieses Thema Erwartungen mal anzuschauen. Ne? Also ich gebe was und ich erwarte einfach, dass jemand das toll findet, weil ich es toll finde, so eine Projektion, anstatt einfach zu kommunizieren und dann werden Enttäuschungen vermieden, es werden Missverständnisse vermieden, es werden eben Diskussionen vermieden, weil klar ist, was soll hier passieren. Magdalena, ich möchte unbedingt noch zu dem Thema kommen, das hier gerade aktuell auf deinem Account ist, denn du bist super mutig, ich habe es dir geschrieben, fand ich großartig, wie offen du damit umgegangen bist, dass du inzwischen Muslima bist, seit fast einem Jahr, was aber deine Community nicht wusste, beziehungsweise es quasi visuell vermittelt bekommen hat und darauf krass reagiert hat, zum großen Teil, dass, ja, dass du jetzt ein Kopftuch trägst, dass du bedeckt bist und trotzdem deinen Content weitermachst. Kannst du uns diese Situation mal, die du gerade erlebst, schildern und gerne auch, was ist passiert vor einem Jahr, beziehungsweise wie bist du dahin gekommen und was macht das mit deiner Arbeit und deiner Perspektive auf das Thema Sex und vor allem Sex als Frau? Okay, ich habe jetzt ungefähr 5 sehr verschiedene Fragen in einem Satz gestellt. Ich hoffe, du kannst das für dich ein bisschen auseinanderbröseln.
Ja, es sind total viele Fragen, die ganz häufig kommen und sehr spannend sind. Gleich vorweg ist es schwer, einen langen Prozess in 3 Sätze zu packen. Also wie bin ich da hingekommen? Ich bin grundsätzlich sehr religiös erzogen worden, aber eben katholisch. Und Glaube hat mir grundsätzlich auch immer was gegeben, persönlich. Und habe dann aber bemerkt, so katholische Kirche ist nicht mehr das, womit ich mich identifizieren kann. Und habe einerseits Menschen getroffen, die an andere Dinge glauben und war dann auf Reisen alleine für 5,5 Wochen und in Indien zum Beispiel, also ich war einige Zeit in Indien und da sind halt gefühlt alle irgendwie spirituell oder gläubig. Da hast du eine Kirche neben einem buddhistischen Tempel, neben einer Moschee und also es ist von bis alles da und habe mir da wirklich wieder so begonnen, die Frage zu stellen, woran glaube ich ganz persönlich, ich als Magdalena, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, glaube ich an ein Leben nach dem Tod, was ist der Sinn von meinem Leben? Also diese Fragen haben mich so beschäftigt und habe am Anfang immer gesagt, ich werde sicher keine Muslima, weil, oh Gott, die sind doch alle so total, also meine 1000 Vorurteile, habe mir aber trotzdem natürlich alles angeschaut, weil ich mir denke, wer bin ich vorab zu urteilen, man muss sich alle Dinge, ich bin halt Fan davon, mir alles selber anzuschauen, mir meine Gedanken zu machen und dann Schlüsse zu ziehen und habe da so eine Schönheit gefunden im Islam und diese Werte, dieses milde Sein mit anderen, das eigene Ego runterschrauben, vor der eigenen Haustür kehren und nicht auf die anderen hinzeigen mit dem Finger. So Dinge, die ich grundsätzlich ganz toll gefunden habe, schon früher, die mich so abgeholt haben, wo ich gemerkt habe, boah, das ist so eine Schönheit. Und dann habe ich wieder begonnen zu beten. Mittlerweile bete ich einfach 5-mal am Tag. Das sind ja diese Pflichtgebete und die geben mir so viel Ruhe und inneren Frieden. Andere sagen, boah, ist doch voll stressig, immer das zu organisieren und dass du dann überall beten kannst und so. Aber man findet immer irgendwie einen Ort, das ist total schön und es hilft mir, diese 5-mal nicht zu vergessen. Wir vergessen so schnell in dieser, wir sagen Dunja dazu, aber in diesem Leben, man vergisst so schnell, worum es eigentlich geht. Wir sind dann total schnell abgelenkt und glauben, wir müssen die To-Dos machen und ich kann jetzt nicht aufstehen vom Laptop, ich muss das unbedingt noch fertig kriegen und ich muss das noch machen und das und da. Und es gibt mir so eine Ruhe zu wissen, nee, diese 5-mal am Tag, die sind nur für mich. Punkt. Und da geht es nicht um das Weltliche, sondern geht es um meine Seele, um mein spirituelles Nähren. Und ich verstehe aber alle Menschen, die mit Glaube nichts am Hut haben oder wenig, dann ist es schwer nachzuvollziehen oder auch schwer zu erklären. Und grundsätzlich, meine Arbeit verändert es eigentlich nur dahingehend, dass ich finde, dass ich noch empathischer bin. Und dass ich noch mehr verstanden habe, das, woran ich privat glaube, hat keinen Einfluss darauf, wie ich mit Menschen arbeite oder wie ich Menschen begegne. Denn mir ist nach wie vor eben das Anliegen, Informationen zur Verfügung zu stellen, dass die Menschen selbstbestimmte Entscheidungen treffen können, die für sie selbst stimmig sind. Und jetzt wird's halt sichtbar, aber ich bin im Mai konvertiert letztes Jahr, nur für mich, das ist auch so schön, da muss man nicht zu irgendeiner Behörde und sagen, ich bin das und das und jemandem beweisen, dass man das ist, das ist eine Sache zwischen dir und Allah oder Gott oder große Kraft, wie auch immer du es nennen willst. Und du musst es niemandem erzählen, das ist nur für dich und das war auch sowas, was mich so abgeholt hat. Ich muss niemandem beweisen, woran ich glaube oder wie spirituell ich bin. Und jetzt ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, boah, ich möchte total gern mich bedecken, weil es mir Frieden gibt, weil es für mich ein Gottesdienst ist, auch eine Erinnerung daran jeden Tag, was mir wichtig ist. Und weil ich auch merke, Vorurteile abzubauen. Ich habe es in der Schule auch gemerkt, alleine, dass ich ein bisschen mehr Wissen hatte über den Islam, hat mir bei muslimischen Jugendlichen, die oft doch von zu Hause, aber das ist eher kulturell, die oft hören, man darf nicht über Sex reden, dann einen anderen Approach zu haben, nämlich zu sagen, hey, gut, wenn du dich an die Regeln halten möchtest, die dir deine Religion gibt, was möchte denn Gott von dir? Wie steht denn deine Religion zum Thema dies, das und so? Und dann redet man über dieselben Themen. Wir reden über Verliebtsein, wir reden über Pornos, wir reden über alles, was so auftaucht, weil das ist Realität. Und wie tue ich damit? Wie gehe ich damit um? Und das ist total schön. Und auch, ich würde diese Ruhe und diesen Frieden, den ich dadurch finde, für nichts in der Welt hergeben. Und es ist natürlich, also ich muss auch sagen, ich habe eine ganz wundervolle Community. Der Großteil hat sehr respektvoll und wertschätzend reagiert, weil es genau das ist. Ich bin davor für Offenheit eingestanden, nämlich Offenheit den Menschen gegenüber, die bewusste Entscheidungen für sich treffen. Und manche packen das halt nicht. Also es gibt dann Leute, die irritiert das so. Wie kann man nur? Und Kopftuch steht doch per se für Unterdrückung. Und hören dann auch nicht mehr weiter zu. Auch wenn eine erwachsene Frau sagt, ich habe mich freiwillig dafür entschieden, weil das wird einem dann nicht geglaubt. Und da kann man auch nicht weiterreden, das ist wie gegen Mauern laufen. Das bringt dann auch nichts. Ich verstehe, dass es irritiert, der Anblick, weil unsere Augen nicht daran gewöhnt sind. Aber ich finde, es schult auch gleichzeitig wieder unter das Outfit zu schauen, so den Charakter eines Menschen, wie ist jemand. Mich persönlich schult das auch. Ich merke auch immer wieder, obwohl ich reflektiert bin, dass man einfach total schnell Leute in eine Schublade klatscht, auch anhand vom Aussehen. Und ich glaube einfach, da liegt ein riesengroßes Potenzial darin. Und ich habe ganz lange geglaubt, also mir war überhaupt nicht bewusst, wie sexpositiv der Islam eigentlich ist. Denn Sexualität ist im Islam etwas, ich will nicht sagen Heiliges, aber es ist ein Gottesdienst. Das heißt, du wirst quasi dafür belohnt, wenn du das praktizierst mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. Es gibt Gebete, Bittgebete, die du davor sprichst. Also es ist auch nochmal etwas, das auf einer spirituellen Ebene dich anders verknüpft, was man ja in anderen spirituellen Richtungen auch hat und kennt. Eben dieses nicht nur körperlich sich zu verbinden, sondern auch dieses Spirituelle, was vielen Menschen was geben kann. Und dass Sex eben nicht nur was ist zum Kinderkriegen, sondern etwas, das lustvoll ist und lustvoll sein darf. Und im Islam ist früher auch drüber, also vor 1400 Jahren auch schon drüber gesprochen worden. Da sind die Leute dann halt zum Propheten Mohammed gegangen und haben gefragt, die haben ihn quasi plump übersetzt gefragt, ob Doggystyle okay ist oder nicht. Weil die sind damals geflohen und in der einen Gegend war die Praktik halt total verbreitet, in der anderen nicht. Jetzt sind die da zum Diskutieren. Und dann sind die zum Propheten gegangen, wie ist das jetzt? Ist es okay oder nicht? Und dann ist quasi eine Sure, daran glauben wir, herabgesandt worden, wo es hieß quasi, die Stellung ist egal so. Wichtig ist quasi, dass es euch miteinander gut geht. Weil ich mir so denke, und dann haben wir oft dieses prüde Bild von Musliminnen, weil viele halt kulturell geprägt sind. Und das haben wir ja in Österreich auch. Egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, wir haben überall dieses Patriarchat mit drin. Und das auseinanderzudröseln, was wir ganz schnell in einen Mixer schmeißen, das finde ich gerade super spannend. Und ich glaube, da können wir alle noch richtig viel lernen, unsere Vorurteile abzubauen.
Hm. Magdalena, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das hat mich jetzt so inspiriert. Mir ist natürlich bewusst, dass ich auch selbst als weltoffene Frau gar keine Ahnung habe, was der Islam wirklich vermittelt. Und allein das bräuchte, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge und vielleicht sogar ein eigenes Buch. Just saying, kannst du ja mal mitnehmen, wenn du demnächst nochmal Zeit hast. Weil ich glaube, es ist genau, was du sagst, so dieses... Wir sind so vorurteilsbehaftet, ob wir wollen oder nicht. Ich erwische mich ja auch ständig dabei und denke, ja, okay, krass, aber der Islam, das ist doch, die Frau darf nicht und dann, sie muss ja Jungfrau sein, also darf sie ja per se gar nicht genießen, ohne verheiratet zu sein. Das ist ja das, was du so mitbekommst, ob du willst oder nicht. Es ist irgendwie, oft unreflektiert übernimmst du Überzeugungen und dann kommt es nämlich eben zu diesen Dissonanzen, dass du nicht verstehst, wie kann eine Frau mit Kopftuch und konvertiert zum Islam da stehen und über Sex reden? Und vielleicht ist das aber genau das, was unsere Gesellschaft zunehmend braucht, einfach, dass die Grenzen verwischt werden, dass sich Menschen genau zwischen diese Welten stellen und diese Welten verbinden, wie du es jetzt gerade tust. Und ich glaube, dass du wahrscheinlich auch unglaublich viel beitragen kannst für andere Muslime, also für die weibliche gesellschaftliche Kultur im Islam, die vielleicht selber auch, genauso wie wir Deutschen auch oder die westliche Welt auch oder die christliche, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, um dort vielleicht etwas für sich aufzubrechen. Diese Frage ist mir aber jetzt noch wichtig zu stellen, ist um dich herum jetzt auch eine größere muslimische Community entstanden, dadurch, dass du selber zum Islam konvertiert bist? Und ich spreche aber weniger vom Privaten und vielmehr von deinem Beruflichen. Also spürst du, dass du jetzt immer mehr Muslime, aber auch vielleicht männlich, also Moslems anziehst, die dann mit dir plötzlich darüber reden, weil sie merken, ah, da ist jetzt auch in Anführungsstrichen eine von uns und vielleicht versteht die mich besser.
Mhm. Definitiv. Also ich meine, das Schöne ist ja in den Kommentaren oder auch in den Nachrichten, mir haben ganz viele geschrieben, Ma Magdalena, ich folge dir schon so lange, mashallah, und jetzt bist du quasi auch noch eine Schwester im Glauben. Also viele haben mir vorher schon gefolgt, die sind jetzt sichtbar geworden, dadurch, dass ich sichtbar geworden bin, und es kommen auch natürlich neue Menschen, die sich dann trotzdem ein bisschen mehr abgeholt fühlen, weil wir einfach ganz schnell mit Vorurteilen beladen sind. Also alleine, wenn ich therapeutische Unterstützung anfrage, ich habe da mit Minerva eine Podcast-Folge aufgenommen, die hat gesagt, wenn du zur Paartherapie gehst, musst du als muslimisch gekennzeichnetes Paar erstmal beweisen, dass du auch ganz normale Eheprobleme hast, wie alle anderen auch, und dass die nichts von Unterdrückung kommen oder wegen deinem Glauben. Und da denke ich mir, dieses Vorurteil habe ich dann nicht, sondern also ich kann dann ein bisschen vorurteilsfreier auf die Menschen zugehen. Aber man sucht sich eh immer Leute, wo man das Gefühl hat, die verstehen einen. Und darum geht's eigentlich. Man soll sich, wenn man sich Unterstützung holt, jemanden suchen, bei dem man sich wohlfühlt. Das machen deine Coaches ja auch bei dir. Die sind bei dir, weil sie sich bei dir wohlfühlen, gesehen fühlen, weil sie sich in irgendeiner Art und Weise mit dir identifizieren können. Und so wird das bei mir auch sein. Das sind jetzt vielleicht dann auch ein bisschen andere Menschen, die ich zusätzlich anziehe, und andere, die sagen, okay, davon fühle ich mich nicht abgeholt, das ist vollkommen okay. Aber meine Arbeit verändert es deswegen nicht. Ich finde, es macht sie noch professioneller und auch noch ein bisschen diverser und bunter.
Also ich freue mich da sehr drauf. Ich mag dein Content ja jetzt schon sehr lange und bin sehr gespannt, was da noch in Zukunft kommt. Magst du uns nur mal so einen kleinen Ausblick geben? Wird es denn vielleicht auch neue Themen geben, insbesondere jetzt vor dem Hintergrund deines neuen Glaubens? Wirst du speziell zum Beispiel etwas für Muslime machen oder auch in deinen Workshops angeboten, oder planst du da wirklich bei dem zu bleiben, was du machst, und da kulturell keine Unterschiede zu machen?
Ganz ehrlich.
Oder religiös, genau, vielleicht eher.
Ich lasse mich auf den Prozess ein. Tatsächlich ist der Plan jetzt gerade, es wird einfach dadurch sichtbar, dass es sichtbar ist, aber meine Inhalte bleiben die gleichen. Mhm. Ich merke aber auch, dass ich, und das tut sich in den letzten 4 Jahren auch, es tun sich immer wieder neue Themen auf und ich merke gerade dieses kultursensible sexuelle Bildung, da zieht es mich total hin. Mhm. Quasi, wie schaffen wir das auch, wenn wir das ganz anders wahrnehmen oder einen anderen Zugang zu was haben, wie schaffen wir es trotzdem, sichere Räume zu schaffen für alle Beteiligten? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da was kommt, aber ich habe jetzt nicht vor, ganz explizit nur für muslimisch gläubige praktizierende Menschen Content zu machen. Das ist nicht die Idee, weil ich glaube, wir haben sehr viel mehr gemeinsam, als wir Unterschiede haben.
Mhm. Mega schön. Magdalena, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Das war für mich einfach wirklich persönlich sehr bereichernd, hat mir große Freude bereitet und ich bin mir sicher, dass viele, die hier zugehört haben, hier auch ein Stück weit aufgegangen sind in ihrem Herzen und in ihrem Geist und allein dafür lohnen sich solche Gespräche und die Arbeit, die du machst. Daher vielen, vielen Dank. Danke auch für diesen unglaublichen Mut, den du zeigst, denn in dieser harten Welt sich so intim und so verletzlich zu zeigen, ist auf der einen Seite immer ein kleines Risiko, aber das braucht es immer, um was zu verändern. Und ich glaube, dass du das sicherlich tust. Und ich freue mich sehr, dass es Menschen wie dich gibt und dass du in meinen Podcast gekommen bist. Und deswegen,
Dankeschön für die Einladung. Es war super schön bei dir.
Ich freue mich, dass du dich wohlgefühlt hast. Du bist eine sehr gute Podcast-Host. Dann komm jederzeit wieder. Ich freue mich, wenn du noch mal ein Thema hast und sagst, oh, dann müssen wir mal drüber reden. Bist immer herzlich willkommen. Magdalena, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.